Ja, guten Morgen auch von mir. Da bin ich so besser, genau. Guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, wieder mal hier sein zu dürfen. Es ist das zweite Mal. Wir haben vorhin gerätselt, es ist schon einige Zeit her. Aber ich konnte mich noch an alles erinnern, auch wie ich hierher komme, von der Straße aus. Das war damals noch nicht ganz sicher. Dachte ich mir, will ich in ein Altersheim jetzt? Oder ist das eine Kapelle? Und das hieß doch Kapelle, aber jetzt wusste ich's. Und das ist ein großartiger Ort. Ja, ich hätte die Heizung nicht anmachen brauchen für mich. Ich bin aber umso dankbarer, dass man jetzt nicht von mir erwartet, dass ich mit Krawatte und Jackett und so erscheine, sondern eben etwas legerer sein darf. Wir haben es geschafft hier bei uns in den letzten Wochen, tatsächlich wärmer zu sein als in Israel im Durchschnitt. Also ich habe ja ständig Kontakte mit unseren Freunden dort, mal abgesehen vielleicht vom Toten Meer, und da sind wir ja eigentlich weit entfernt hier. Am Toten Meer kriegen wir die 40 auch jeden Tag gut hin. Aber der Rest des Landes, die waren immer 2, 3, 4 Grad im Durchschnitt kühler, als wir das hier erlebt haben in unserer Ecke. Von daher, jetzt hindert eigentlich nichts mehr, dass die nächste Israel-Reise mit Amtsi anzutreten. Wir sind das jetzt schon gewohnt, wettertechnisch gesehen. Ich werde später drauf kommen. Ja, das Wunder, von dem wir gerade gesungen haben, das muss ein Wunder sein, immer wieder, wenn das Wort Gottes in unserem Herzen Wurzeln schlagen soll. Denn das können wir uns selber nicht aneignen. Das Wort Gottes ist nicht wie Informationen, die wir aus dem Radio oder sonst woher bekommen und die wir einfach dann mal verarbeiten und überlegen, ist das gut, ist es schlecht, was machen wir damit? Das Wort Gottes ist eine eigene Kraft, die in sich, diese Kraft in sich trägt und mitbringt und entsprechend dann auch eben Wurzeln schlägt und das schafft, was es eigentlich auch verlangt bei uns. Also, dass ein Mensch die Umkehr schafft, wirkt deine Kraft, heißt das Lied am Ende. Das ist wahr. Und darauf hoffen wir auch jetzt. Ich lese uns noch im Fortlauf dieses Kapitel 37 einige Verse und auf dieses Kapitel will ich mich dann auch in meiner Predigt beziehen. Das Predigtthema ist Hebräisch. Am Israel Chai ist ein Wort, das man in Israel oft im Moment lesen kann, überall am Flughafen und sonst wo. Am Israel Chai, das Volk, übersetzt, das Volk Israel lebt, in Klammer, trotz alledem weiter und noch, trotz dem 7. Oktober und trotz des Krieges und so weiter. Am Israel Chai. Ich lese von Vers 21 ab, nochmal in diesem 37. Kapitel weiter. Also wir haben das noch das Bild im Hinterkopf von diesem Totenfeld, das dann plötzlich lebendig wird. Und jetzt heißt es weiter von Gott zu den Propheten. Und du sollst zu ihnen sagen, so spricht Gott der Herr. Siehe, ich will die Israeliten herausholen aus den Heiden, Völkern, wohin ich sie gezogen sind, und will sie von überall her wieder sammeln und wieder in ihr Land bringen. Und will ein einziges Volk aus ihnen machen, im Land auf den Bergen Israels, und sie sollen allesamt einen König haben und sollen nicht mehr zwei Völker sein, also Juda und Israel, und nicht mehr geteilt sein in zwei Königreiche. Und sie sollen sich nicht mehr unrein machen mit ihren Götzen und Gräuelbildern und allen ihren Sünden. Ich will sie retten von allen ihren Abwegen, auf denen sie gesündigt haben. Ich will sie reinigen. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und mein Knecht David soll ihr König sein und der einzige Hirte für sie alle. Und sie sollen wandeln in meinen Rechten und meine Gebote halten und danach tun. Und sie sollen wieder in dem Lande wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe, in dem eure Väter gewohnt haben. Sie und ihre Kinder und Kindeskinder sollen darin wohnen für immer. Und mein Knecht David soll für immer ihr Fürst sein. Und ich will mit ihnen einen Bund des Friedens schließen. Der soll ein ewiger Bund mit ihnen sein. Und ich will sie erhalten und mehren, und mein Heiligtum soll unter ihnen sein für immer. Soweit dieser Abschnitt aus Hesekiel 37. Der Prophet Hesekiel hat eine Vision in Babylon, wo er dort im Moment sich befindet, als er diese Zeilen schreibt. Er war verschleppt worden, zusammen mit dem Gros seines Volkes nach dem babylonischen Krieg. Dieses Massaker, wie uns das in der Bibel beschrieben wird, samt seiner Massenverschleppung, war eine Katastrophe damals unvorstellbaren Ausmaßes, die den Menschen in Israel nicht nur ihr Hab und Gut und ihre Freiheit genommen hat, sondern vor allem auch ihr Land, ihre Kultur, ihre Geschichte und am Schluss auch ihren Gottesdienst, in dem der Tempel zerstört worden ist. Das war vielen plötzlich klar geworden, aber erst als es zu spät war. Vorher, als Jesaja und Jeremia, die Propheten, jahrelang vor diesem Ausgang gewarnt haben, hat man selbstbewusst und selbstgerecht nur müde darüber gelächelt. Jetzt war das anders. Jetzt war die Katastrophe da und es blieb den überlebenden Deportierten in Babylon letztlich nichts anderes übrig, als sich mit dieser neuen Situation in der Fremde abzufinden. Suchet der Stadt Bestes, hatte Gott durch Jeremia in einem Brief ausrichten lassen. Und das taten sie wohl auch. Manche haben sich das so zu Herzen genommen, dass sie am Ende ganz aus dem Auge verloren, wer sie waren und wo sie eigentlich hingehörten. Ihnen war die Fremde zur Heimat geworden. Sie haben endgültig mit Zion, mit dem Land der Verheißung und damit auch mit dem Gott der Verheißungen gebrochen. Das sah dann ganz konkret so aus, dass viele der Juden dort sich den Götzen der Babylonier, die Götzen der Babylonier zu eigen gemacht haben. Wenn schon, denn schon, haben sie wohl gedacht. Für sie war Jahwe, der Gott Israels, erledigt. Kein Gedanke mehr an die Zukunft seines Volkes im verheißenen Land. Hier endet für die meisten der Weggeführten, muss man wohl sagen, die Verheißungslinie. Sie haben resigniert. Und in gewisser Weise kann man das wohl auch verstehen. Es ist menschlich und es entspricht unserer Natur. Wir können es schwer aushalten, was unsere pietistischen Väter früher einmal das Schon und noch nicht des Glaubens genannt haben. Dass wir zum Beispiel in der Welt sind, aber nicht von der Welt. Dass wir hier keine bleibende Stadt haben, sondern auf die zukünftige hin unterwegs sind. Dass wir nicht die Welt lieb haben sollen, doch was in der Welt ist, und zugleich, dass wir diese Zeit auskaufen sollen, weil es eine böse Zeit ist. Alles Zitate aus dem Neuen Testament zum größten Teil. Für die Exilanten damals hieß das, nutzt die Zeit in Babylon, nehmt eure Existenz fern der Heimat als eine Herausforderung an, eine Herausforderung Gottes. Setzt euch ein am Ort, wo ihr seid, aber vergesst die Heimat nicht. Dorthin soll eure Sehnsucht und eure Hoffnung gerichtet bleiben. Doch wie gesagt, viele haben es vergessen oder resigniert, aus dem Blickfeld und dem Bewusstsein verschoben. Und so etwas steckt an, das wissen wir. Wenn jemand von einer Sache begeistert ist, dann kann er die anderen mitreißen und genauso breitet sich destruktives Gerede von resignierten Entmutigern aus und verbreitet eine depressive Stimmung bei den anderen um einen herum. Wer resigniert, der hat ja keine Hoffnung mehr. Der wird sie auch anderen nehmen, wenn es lange geht. Wer resigniert, richtet seinen Blick nicht mehr in die Zukunft und deshalb in der Regel auch nicht mehr bewusst in die Gegenwart, sondern er klammert sich mit allen verbliebenen Kräften an eine verklärte Erinnerung in der Vergangenheit. Und auch diese Rückspiegelperspektive, wie ich sie mal nennen möchte, ist ansteckend, negativ ansteckend. Wer resigniert, der flieht. Wer glaubt, der flieht nicht, sagt Jeremia einmal zu seinen Landsleuten. Wer sich die Resignation überlässt, der übernimmt von da ab keine gestalterische Verantwortung mehr. Dem ist im Grunde genommen alles egal. Der agiert nicht mehr, sondern reagiert bestenfalls noch. Und er wird letztlich aufgezehrt von Selbstmitleid und tiefer Unzufriedenheit. Wer resigniert, der traut sich selbst und seinem Gott nichts mehr zu. Der lebt nur noch vor sich hin, ohne jede Erwartung, es könnte sich was ändern, Gott könnte eingreifen und noch etwas vorhaben mit uns. Und deshalb wird dann das Tagesprogramm jeden Tag neu leidenschaftslos abgespult, wie immer das im Einzelfall auch aussieht. Und am nächsten Tag fängt alles genauso wieder an und geht genauso vorwärts. Im Grunde genommen ist deshalb geistliche Resignation so etwas wie das Sterben auf Raten oder das Sterben vor dem Sterben. Vergleichbar jener Totenfeldvision, die der Prophet Hesekiel hier hat. Denn genau dieser geistliche Zustand, den sieht der Prophet hier für sein Volk damals und attestiert ihnen das. Siehe, heißt es im Text, jetzt sprechen sie, das Volk, unsere Gebeine sind verdorrt, unsere Hoffnung ist verloren, es ist aus mit uns. Es geht nichts mehr. Wir können nicht mehr. Das, was wir hinter uns haben, hat uns so entmutigt und jede Zukunftshoffnung genommen. Wir haben klein beigegeben, es ist keine Kraft mehr da, keine Perspektive, es ist aus mit uns. Es geht nicht weiter. Und das ist zunächst einmal sicher die traurige Bilanz der Weggeführten in Babel damals. Aber wie schon angedeutet, es ist niemandem von uns, denke ich, völlig fremd. Wir betreiben ja hier nicht nur Geschichtsunterricht mit der Bibel, sondern wir glauben, dass dieses Wort uns persönlich angeht und uns lebendig anspricht und uns auch in unseren eigenen Zeiten von Resignation vielleicht aufsucht und begegnet. Wenn uns die Perspektiven schwinden und die Aussichten trüb werden, wenn die innere Motivation und Kraft den äußeren, vielleicht den gesundheitlichen oder auch den strukturellen Hindernissen verschlissen wird und wir darauf und dran sind, jede Bewegung einzustellen und uns einfach treiben lassen. Immer wenn das der Fall ist, dann wird es höchste Zeit, dass uns geholfen wird. Denn um es nochmal zu unterstreichen, Resignation ist so etwas wie das Sterben vor dem Sterben. Wenn das Feldzeichen im Lateinischen, das Signum, in einer Schlacht des römischen Heeres von vorne von der Front aus zurückgenommen wird, also resigniert worden ist, dann war die Schlacht verloren. Und jeder wusste, dass er nun um sein Leben rennen muss. Um die Vision Hesekiels über Israel aufzugreifen, dann ist ja da nur noch ein Feld mit Totengebeinen übrig, schreibt er da. Man erkennt, dass da früher mal irgendein Leben war, aber jetzt ist davon nichts mehr da geblieben oder zurück und zu spüren, im Gegenteil. Das Einzige, menschlich gesprochen, was beim Betrachter dieses Totenfeldes sich nahelegt, ist, dass man das, was früher einmal Leben war, nun Stück für Stück ordentlich begraben sollte. Aber, und das ist die große Nachricht auch dieses Bibelabschnitts für die Verbannten in Babylon damals auch, die Beerdigung ist abgesagt. Es soll nämlich nicht so bleiben, wie es da ist. Es kommt wieder Leben in die alten Knochen, das sieht der Hesekiel hier. Aller Resignation zum Trotz ist Gott niemals fern von seinen Leuten, wenn auch zum Teil in verborgener Weise. Und wo Gott ist, da ist immer Hoffnung angesagt, immer. Er kann und will erklärterweise seine Nachfolger aus der Resignation herausführen. Und das, so erfahren wir das auch in unserem Text hier bei Hesekiel. Darum weissage und spricht zu ihnen, so spricht Gott der Herr. Siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf und bringe euch ins Land Israels. Stellen wir uns mal für einen Moment neben den Hesekiel hier in seiner Vision und schauen uns dieses gruselige Bild an, das er da sieht und beschreibt. Ein weites Feld voller Skelette, die da wild durcheinander liegen, der Inbegriff des Todes und der Zerstörung. Hier gibt es nichts mehr zu reparieren. Was soll da noch zu machen sein, beim besten Willen? Hier muss man ungeschminkt zugeben, dass nichts mehr zu holen ist. Hier hat Gott etwas sterben lassen und wir sollten es besser ruhen lassen. Das war's. Aber nein, dieses Totenfeld der Resignierten und Entmutigten soll mit neuem Leben erfüllt werden. So ist es Gottes Wille und so entspricht es seiner Verheißung. Es geht deshalb weiter. Gott wird wieder neuen Odem, seinen Geist einhauchen und dann kommt neu zusammen, was zusammengehört. Aus den alten Knochen entsteht, geistlich gesehen, ein neues, frisches Volk. Die Gräber der Hoffnungslosigkeit und der Resignation öffnen sich und die Zukunft kommt wieder in den Blick. Und in der Zukunft liegt die Heimat. Allerdings ist mit der Heimat nicht der Ort gemeint, wo wir herkommen, sondern dort, wo wir hingehören. Das kann unter Umständen anders sein. Dort, wo unser Platz ist, an den Gott uns gestellt hat, dort sind wir zu Hause. Hier schon in der Zeit und dann auch in der Ewigkeit bei ihm. Die damaligen Heimkehrer nach 70 Jahren aus Babylon nach Israel kamen ja auch nicht dorthin zurück, wo sie herkamen, denn sie waren alle in Babylon geboren. Sie kehrten vielmehr dahin zurück, wo sie hingehörten. Sie kannten Zion, Jerusalem, nur aus dem Wort ihrer Eltern und Großeltern, die ihnen davon erzählt haben. Gott hatte es ihnen sagen lassen und sie haben es ihm geglaubt. Und damit fängt auch für uns heute und hier immer wieder der Weg aus der Sackgasse der Entmutigung und Resignation an, dass wir hören und offen sind für Gottes lebendig machendes Reden, das Wort eben, von dem wir gesungen haben, von der Heimat, von neuen Perspektiven und von einer Hoffnung, die durch seinen Geist geschenkt wird. Wenn das in der prophetischen Schau Hesekiels damals mit einem Acker voller Totengebeine so am Ende quick lebendig zuging, dann können wir uns fest darauf verlassen, dass es auch heute keine Situation gibt, die so verfahren wäre oder entmutigend, dass Gott nicht auch das da neues Leben einhauchen könnte. Ihm ist kein Ding unmöglich. Jetzt haben wir viel von Israel gesprochen in diesem Text und der Text richtet sich ja auch an das Volk. Was ist nun mit Israel? Der Prophet spricht ja explizit zu dem Volk der Juden. Es geht allen ersatztheologischen Ansätzen der Vergangenheit und Gegenwart zum Trotz, also ersatztheologisch heißt, man sagt, Israel hat keine Verheißungen mehr, das Volk der Juden, sondern die Kirche hat das beerbt. Die Kirche der späteren Jahrhunderte bis heute, die ist nun das neue Israel und deswegen gilt für das Volk der Juden gilt nichts mehr. Das ist aus unserer Sicht falsch, biblisch gesehen. Also all diesen ersatztheologischen Ansätzen der Vergangenheit zum Trotz, es geht um das Volk der Juden hier. Die Vision von Hesekiel steht, zieht im Totenfeld den vermeintlichen Untergang und die Zerstreuung Israels voraus. Da ist menschlich betrachtet alle Hoffnung dahin, spätestens nachdem die Römer sich entsprechend um das Jahr 70 und nachher 140 rum in Israel nochmal mit den Juden auseinandergesetzt haben und sie vertrieben haben aus dem Land. Nichts ist mehr beieinander nach dieser Vertreibung. Die Geschichte des babylonischen Exils spiegelt sich genauso wider wie die Katastrophe am Ende des jüdischen Kriegs im ersten Jahrhundert nach Christus. Verbannt von der verheißenen Erde sind die Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs in die Diaspora, in die Verstreuung gezwungen. Und vor dem Entstehen der zionistischen Bewegung, hier in Basel übrigens, hätte wohl kaum jemand auf der weltpolitischen Bühne mit einer nationalen Auferstehung dieses Volkes in seinem angestammten Gebiet gerechnet. Dennoch wurde es wahr. Seit über 70 Jahren gibt es nicht nur die stark wachsende Sammlung jüdischer Menschen aus aller Welt, sondern auch einen souveränen Staat Israel, der sich allen Widrigkeiten zum Trotz behauptet hat und immer noch behauptet und prosperiert. Siehe, heißt es in unserem Text, ich will die Israeliten herausholen aus den Völkern, wohin sie gezogen sind, und will sie von überall her sammeln und wieder in ihr Land bringen. Darin allein, das ist natürlich geschehen und geschieht permanent, auch während des Krieges jetzt, kommen immer wieder Leute, Juden aus aller Welt nach Israel und machen Aliyah, wie das heißt offiziell. Aber darin allein liegt noch nicht die volle Erfüllung dessen, was Hesekiel hier gesehen hat. Denn wenn er in Vers 24 sagt, dann ist mein Knecht David soll ihr König sein und der einzige Hirte für sie alle, dann ist da natürlich nicht mehr von dem alttestamentlichen König David geredet, denn der war bereits ein halbes Jahrtausend vor Hesekiel gestorben. Hier ist vom Davids Sohn die Rede, dem Messias Israels, der sein Volk finden und am Ende zu sich ziehen wird. Lange Zeit war diesbezüglich nicht viel zu sehen, in den letzten beiden Jahrzehnten oder drei Jahrzehnten mittlerweile fast schon. Allerdings ist die messianische Bewegung in Israel unter jüdischen Menschen, aber auch weltweit massiv angewachsen. Derzeit gibt es in Israel etwa 130 Gemeinden, mit etwa 20.000 Gläubigen, die sich dazu halten. Gleiches gilt für die, sagen wir mal, 40 messianischen Gemeinden, die es in Deutschland gibt, von denen ich jetzt weiß, mit etwa 1.000 Mitgliedern und weltweit etwa eine Viertelmillion, vor allem in den USA. Das ist mit Sicherheit noch keine Massenbewegung, keine Erweckung, von der man da sprechen kann, aber es ist Bewegung da. Da kommen Knochen und Fleisch und Sehnen, wie in diesem Bild gesehen, kommen langsam zusammen. Es hat begonnen. Es geht weiter. Und auch das ist ein Anliegen von unserer Arbeit, von der ich nachher berichten will, dass das gefördert wird und unterstützt wird und weitergeht. Gott wirkt unter dem jüdischen Volk zum Segen der Völker. Scheuen wir uns nicht, daran festzuhalten, auch gegen allen politischen Druck und das Diktat der vermeintlichen politischen Korrektness, wie es heute überall uns begegnet. Am Israel Chai, das Volk Israel lebt. Amen.